In dieser Folge ist der Partner von Logbuch einmal mehr das Teehaus Ronnefeld. Ronnefeld liefert an die besten Hotels der Welt den besten Tee der Welt. Und aufgepasst, in dieser Woche wird es einen exklusiven Logbuch-Gutscheincode geben, mit dem ihr etwas bestellen könnt. Das Teehaus Ronnefeld gibt es schon seit 1823 und hat sich mittlerweile zu einer der führenden Teemarken auf der Welt entwickelt. Und sie beliefern eben nicht nur Hotels in der ganzen Welt mit Tees aus der ganzen Welt, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, diese Tees im Online-Shop zu bestellen. Weil es bei Ronnefeld aber eben rund um den Tee gibt, gibt es auch fantastische Bücher zum Thema Tee. Es gibt Geschirr und Teekannen. Es gibt alle möglichen Utensilien, um wirklich hochprofessionell seinen Tee zuzubereiten. Also all das findet man bei Ronnefeld unter ronnefeld.com. Alle Links dazu, also zu dem Online-Shop und zu den Infos zu den Teesorten und zu den Teesorten selbst, die findet ihr in den Shownotes in unserer Podcast-Beschreibung oder bei Instagram. Und ja, wie gesagt, im Laufe der Folge gibt es einen Gutscheincode, den man im Online-Shop verwenden kann. Jetzt viel Spaß mit der Folge und dann hoffentlich auch mit dem fantastischen Tee von Ronnefeld. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft und viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Logbuch. Und heute sitzen wir, ich, Jonas Ross und Kiki Baron, wieder bei Kiki zu Hause. Und uns ist vorhin aufgefallen, dass wir heute seit langem wieder in ein echtes Logbuch gucken, nämlich in die wahren Aufzeichnungen einer Reisejournalistin. in Kikis Buch, und da hat sie ihre Notizen vor sich von Bolivien. Da sind wir heute. Wir kehren heute zurück nach Südamerika, wie in unserer ersten Folge. Und unsere Sendung steht heute so ein bisschen unter dem Motto Abenteuer und Kurioses. Das wird uns die Sendung über begleiten. Und wir haben uns vorgenommen, für heute tatsächlich ja mal etwas tiefer in Kikis eigene Erlebnisse einzutauchen und noch genauer von ihren, in diesem Fall sehr kuriosen teilweise, Erlebnissen zu berichten und über kleine Einspieler Bolivien dann vorzustellen. Und Bolivien, das wissen sicherlich viele, liegt in einer extremen Höhe. Wir wollen heute mal einsteigen und euch reinholen in die Erlebnisse von Kiki und fragen, wie ist es denn eigentlich, wenn man auf 4000 Metern mit dem Flugzeug ankommt?
Genau genommen erscheint es erstmal ganz normal, weil der Anflug ist auch so, dass man lange Zeit über das Hochplateau fliegt, das Altiplano. Und man wundert sich da erstmal nur so ein bisschen, dass dieses Altiplano, sag ich mal, dichter am Flugzeug ist als das, was man normalerweise gewohnt ist. Also wenn man 10.000 Metern Höhe fliegt, dann sind 10.000 Meter unter einem. Aber in dem Fall sind es halt nur 6. Und das merkt man dann schon, der Boden kommt dichter ran. Und ja, bei der Landung, man hat ein bisschen Herzklopfen, weil man eben nicht genau weiß, was passiert. So, aber aus Erfahrung wissen wir, also Paul, mein Mann und Fotograf und ich, dass wir bislang auf unseren Peru-Reisen beispielsweise kein Problem gehabt haben mit den Höhen. Und so war es eigentlich auch, weil wir sind, ja, es landet, man steigt aus, man holt die Koffer ab und setzt sich dann ins Taxi, um in die Stadt zu fahren. Und ja, eigentlich nichts gemerkt. Etwas später, wenn ich da mal vorgreifen darf, etwas später haben wir so ein leichtes, schummriges Gefühl gehabt, also als wir dann in La Paz ankamen. Aber das dauert eine ganze Weile, bis man überhaupt da ist, weil der Flughafen selbst liegt nämlich gar nicht in La Paz, sondern in El Alto. Und dieses El Alto ist eine relativ neue Siedlung. Die hat eigentlich erst in den 60er Jahren angefangen, sich richtig zu entwickeln, nachdem der Flughafen da eröffnet wurde, was übrigens der höchste internationale Flughafen der Welt ist. Und ja, man fährt da durch so ein Gewimmel von Häusern in El Alto, Backsteinhäuser, aber jetzt kommen wir schon zum ersten Kuriosen, entlang der Hauptstraße, die also auch so mit dem einen oder anderen Schlagloch gepflastert ist, zumindest war, als wir da waren, sieht man sehr bunte, farbenprächtige, schillernde Häuser. Die Fassaden haben sehr außergewöhnliche Fassaden mit Ornamenten drauf. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, wie das entstanden ist. Und da gibt es sogar einen Architekten, Der heißt Freddy Mamani Silvestre. Der ist für seine sogenannte Befreiungsarchitektur berühmt geworden. Ein Bolivianer, der diese Häuser gebaut hat und hat dabei Rückgriffe gemacht auf die alte Kultur von Bolivien. Hat beispielsweise gesagt, dass die Tücher oder die Tuche, die seine Mutter gewebt hat, die hatten diese Ornamente drin. Und die Ornamente, die spielen sich an den Fassaden ab. Und dazu, sag ich mal, spiegelnde Fassaden in verschiedenen Farben. Und sie sind eigentlich dreistöckig. Unten ist ja meist ein Shop drin. In der zweiten Etage ist die Wohnung drin. Und meistens eine dritte Etage, das ist die Dachterrasse für den Besitzer. So, dazu muss man natürlich wissen, dass diese Besitzer, das sind die Leute, die zu Geld gekommen sind und sich durch diese Architektur einfach darstellen. Ja. Gibt's auch einen Spruch zu, das hat er mal gesagt, ich bin hier, sieh mich an. Ja, so. Und das ist eigentlich, das El Alto ist sehr viel Industrie da und so wie der Taxifahrer uns gleich erzählte, also da sind auch diverse Kokainlabore.
Wie weit ist es von La Paz weg?
Ja, man fährt da, ich sag mal so, vielleicht eine Dreiviertelstunde durch. Je nachdem, wie der Verkehr ist und wie man durch die Schlaglöcher kommt. Und ist dann, bevor man nach La Paz runterfährt, La Paz liegt etwas tiefer in einem Talkessel. Und man kommt da so an die Kuppe und kann auf die ganze Stadt gucken, was also phänomenal ist. Sag ich mal, die Stadt schmiegt sich in diesen Talkessel ein. An den Seiten kleben Ziegelbauten, das sind so die ärmeren Leute, die da wohnen. Sehr, sehr steil, gehen Treppen hoch. Und dann zieht die Stadt sich runter, also liegt so auf etwas 100 Meter tiefer als El Alto. Also, ne, und dann zieht sich runter bis auf fast 3000 Meter. Ganz unten, wie wir dann bei einem Ausflug zu einem Restaurant gemerkt haben, unten wohnen die Reichen. Da ist es nicht so, ne, weniger Höhenluft. Und ja, und man fährt dann über so eine Art Passstraße hinunter nach La Paz und kommt dann erstmal durch das Kolonialviertel mit der großen Kathedrale. Was ganz spannend ist, wenn man, bevor man nach La Paz runterfährt und quasi auf dieser Kuppe steht, diese 4000 Meter hohe Kuppe, auf der man eigentlich ist oder auf dem Hochplateau noch, bevor man in den Talkessel runterfährt, hat man Blick auf einen dreigipfeligen Vulkan. Das ist der zweithöchste Berg in Bolivien und zwar, der heißt Illimani und ist knapp 6500 Meter hoch und schneebedeckt und der guckt so oben raus. Es sieht also natürlich schon mal fantastisch aus, vor allen Dingen in der Sonne und gegen den blauen Himmel. Ja.
Der Name Bolivien stammt von dem südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer Simón Bolívar. Im 19. Jahrhundert kämpfte er gegen die spanische Kolonialmacht für die Unabhängigkeit der südamerikanischen Staaten. Bolivien zählt knapp 10 Millionen Einwohner und nimmt in der Mitte Südamerikas eine Fläche, die in etwa der Größe von Spanien und Frankreich zusammen entspricht, ein. Das Land zeichnet sich vor allem durch seine Bezeichnung als plurinationaler Staat aus, der 36 Ethnien mit eigener Sprache als offizielle Sprache akzeptiert. Nichtsdestotrotz ist Spanisch die gängigste Sprache des Landes, doch von der Kultur der Inka, der Quechua und der Aymara ist noch heute vieles spürbar. Die Geografie Boliviens ist einzigartig unter den Ländern Südamerikas. Bolivien ist neben Paraguay der einzige Binnenstaat des Kontinents und hier liegen auch einige der höchsten Erhebungen. Die Hauptmerkmale der bolivianischen Geografie sind das Altiplano, eine Hochebene der Anden, und der Titicacasee, Lago Titicaca, der größte See Südamerikas und der höchste kommerziell schiffbare See der Welt. Jetzt bist du ja quasi in La Paz angekommen, kann man sagen. Also du bist jetzt auf 4000 Metern Höhe, du bist in Bolivien und du hast dann von da aus Ausflüge gemacht. Und du hattest vorhin das Thema Kokain kurz angesprochen. Spielt auch für diese Sache eine größere Rolle. Erzähl mal von einem besonderen Ausflug.
Ja, wir haben von La Paz aus einen Ausflug gemacht durch die Yungas. Das ist eine Gebirgsgruppe, die direkt an La Paz anschließt in der Höhe. Die gehen dann, diese Berge sind sehr spitzgipfelig und ich glaube, die gehen über 5000 Meter hoch. Da sind wir nicht drüber, aber zwischendrin. Und zwar sind wir gefahren zum Camino del Muerte. Also die Todesstrecke, die Todesstraße, die bis vor 10, 15 Jahren auch noch voll benutzt wurde. Und zwar war das die einzige Strecke, die vom Amazonasbecken Boliviens nach La Paz ging. Und über diese Strecke haben sich also Lastwagen schwerster Art bewegt und Busse. Weil, wie gesagt, es gab nichts anderes, aber es war immer großer Handel, ne? Von La Paz und weiter in die Amazonas, in den Urwald von Bolivien. Und ja, also man fährt dann erstmal von La Paz mal wieder steilst nach oben, bis man auf diesen Rand kommt von dem Tal, dann durch diese Berge durch. Und man kommt dann an, man, wir dachten, wir kommen an eine Grenze, weil da war mit einmal eine Kontrolle und angehalten. Und was ist denn jetzt hier los? Und dann sagte unser Guide Daniel, sagte, also als allererstes, es ist für die nächsten 50, 60 Kilometer, sprich für die nächsten Stunden das letzte Baño, sprich Toilette. Und zweitens kontrollieren die Leute hier, Zöllner kann man nicht sagen, nicht so echt. Hier wird nach ja Kokain und Coca-Blättern kontrolliert. Und erzählte dann auch eigentlich seine, sag mal, Coca-Anbau, also das ist ja legal.
Hm. Wir hatten das ja auch in Peru schon, dass man es kauen muss.
Die kauen ja ohne Ende auf diesen Coca-Blättern rum.
Um die Höhe zu kompensieren.
Weil wir befinden uns, das, was ich gerade erzähle, von jetzt ab für die nächsten 10 Tage immer ungefähr auf 4000 Metern. Und die Bauern arbeiten aber auch noch viel höher, so bis auf 5000 Meter. Und
da hatten gesagt, wir in Peru ja auch schon länger drüber gesprochen, was das für Folgen hat und wie man damit am besten umgeht.
Genau,
also, das lohnt sich vielleicht auch nochmal in die erste Folge reinzuhören.
Und jedenfalls wird trotzdem der Transport dieser Coca-Blätter wird kontrolliert. Und Daniel sagte, okay, 35 Kilo Blätter, das sei legal, kann man ohne Probleme rüberbringen. Wenn es mehr wird, dann fängt es schon an, in die Grauzone zu gehen. Aber kniff dann auch die Augen zu oder das eine Auge zu und sagte, naja, also 150 bis 200 Kilo rutschen hier auch durch.
Die muss man erstmal mitnehmen.
Ja, genau. Naja, ich meine, das sind so kleine Pickups, ne? Pickups, auf denen das transportiert wird. Haben wir auch einige von gesehen. Wie gesagt, ist auch gar kein außergewöhnlicher Anblick, ne? Und dann fuhren wir also durch diese Jungas durch die Bergzipfel und kommen auf der anderen Seite an. Und dann ging rechts, ging die Schotterstraße weg. Und das ist der sogenannte Camino del Muerte. Und der heutzutage nicht mehr befahren wird, weil parallel dazu auch wieder hinter einer Bergkette läuft eine gut ausgebaute Transitstrecke heutzutage so. Die einzigen, die da unterwegs sind, waren jetzt wir und so ein, zwei Gruppen von Radfahrern, die sich dann da hochbringen lassen, Touristen, ne, die sich da hochbringen lassen und dann, das sind 40 oder 50 Kilometer, die man dann so runterrollen kann. Aber was das wohl mal bedeutet hat, das haben wir also alle paar Meter gesehen, die Todesstrecke. Auf der linken Seite geht's also auf der gesamten Strecke bis zu 1500 Metern steil nach unten. Und auf der anderen Seite sind Felsen von der Straße. So, und die Straße hat, also ich würde sagen, die ist gar nicht breiter wie ein LKW. Kommt einem jedenfalls so vor. Viel breiter ist sie nicht. Und es gibt Felsüberhänge. Es kommen Wasserfälle, kleine darunter, manchmal sicherlich auch mehr. Es regnet da ja auch. Und es ist alles bewachsen. Man findet sich also tatsächlich auch im Urwald, im Bergurwald. So, und die Fahrräder, wir stießen da gleich am Anfang auf eine Gruppe und haben gesagt, okay, lass sie mal erstmal vorrollen, das müssen wir ständig warten, ne, damit wir da vorbeikommen. Und wir wollten natürlich auch Fotos machen und haben uns dann selber immer eingeräumt, okay, dass wir an speziellen Stellen halten, wo halt die schönsten Motive sich da ergeben. Naja, und dann sind wir da so runtergerollt und ich muss sagen, also Luft angehalten, kontinuierlich, einfach wegen des auf der linken Seite steilen Abhanges.
Mit bremsendem Fuß.
Ja, mit bremsendem Fuß, mal gerne mitgebremst. Und rechts, wie gesagt, hohe Felswände und eben kam auch öfters mal Wasser runter.
Das muss ja eine völlig skurrile Situation sein, wenn man diese Schönheit der Natur irgendwie hat und auch diesen Wahnsinnsausblick und gleichzeitig dann irgendwie dem Tod auch so wahnsinnig nah ist.
Ja, das Gefühl vor allen Dingen, dass der Tod so nah war, stellte sich auch gerne durch Kreuze dar, die entlang des Weges überall aufgebaut wurden oder aufgebaut worden sind. Kleine Kreuze, aber ja, werden, glaube ich, auch immer noch weiterhin dekoriert mit Blumen und so. Und wenn man dann mal links runter guckte, dann hat man auch in der Tiefe den einen oder anderen Lastwagen gesehen.
Ja, und du sagtest auch mal, dass eben diese Lastwagen da ja nicht liegen, weil man zu faul ist, sondern es geht schlicht und ergreifend.
Ja, man kann sie nicht wieder rausholen.
Dasselbe gilt dann ja
auch
für jemanden.
Ja, genau, das sagte auch unser Guide, sagte auch, also wenn die Fahrradfahrer mal ein bisschen zu wild fahren und die stürzen tatsächlich da runter, weil es sind natürlich ganz viele Kurven da, ja. Und so ein bisschen Übermut wäre im wahrsten Sinne des Wortes Todesmut. Ja, wenn die da rüberkippen und dann da runterstürzen, die sind gar nicht wieder raufzuholen, weil die Helfer müssten sich abseilen. Da kann auch kein Hubschrauber landen oder so. Es ist so steil und eben so bewachsen. Und wenn sie Glück haben, bleiben sie vielleicht noch an den ersten Bäumen hängen. Aber ist nicht unbedingt gesagt.
Also, auf 1500 Meter seilt man sich eben nicht so leicht ab, gerade in solchen Gebieten.
Wollte ich gerade sagen. So. Und passieren natürlich auch immer mal wieder Unfälle. Jedenfalls war das eine Strecke, kann ich nur sagen, atemberaubend.
Was du mal erzählt hattest, was ich natürlich daran ganz spannend finde, ist, wenn man bedenkt, dass das sozusagen der einzige Zugang war eigentlich oder der einzige Weg war nach La Paz oder von La Paz, dass ja auch der florierende Kokainhandel auch diese Straße nutzen musste eigentlich. Ja. Das heißt eigentlich sozusagen Handel und illegales Geschäft wechseln sich auf so einer offiziellen Straße irgendwie ab.
Ja, wie gesagt, heutzutage sind ja Blätter. Ne? Ich meine, das Kokain wird überwiegend wohl in El Alto hergestellt. Überwiegend. Auch mit, man kann ja nicht sagen Erlaubnis der Regierung, weil ich habe gelesen, dass die Regierung, also damals war er bei, als der Evo Morales Präsident war, ständig mit den USA im Kampf war, weil die das natürlich, die Amerikaner verhindern wollten, dass da überhaupt was produziert wird. Aber Morales dachte, okay, das ist einer der Haupterwerbszweige überhaupt von Bolivien. Ja. Und wie gesagt, wir sind dann, auf dieser Strecke wird es dann immer wärmer und wärmer. Wir kommen dann so in die Höhe von 2.500 bis 2.000 Metern und kommen dann in ein Dorf mit sehr hübschen Häusern. Und das ist wo ein Hauptanbaugebiet, sieht man dann überall, die Coca-Sträucher, Hauptanbaugebiet dieser Sträucher.
Das muss ja auch auf dem Fahrrad ein sehr besonderes Erlebnis sein, wenn man sozusagen am eigenen Körper dann noch nicht mal im Auto oder so merkt, wie man von der Höhe runter und dann wird es wärmer und wärmer.
Genau. Und man muss eben aufpassen, wenn man nicht zu schnell wird. Und die Straße ist natürlich auch nicht ganz eben. Ne? Das ist eine richtige Schotterstraße, auch mit vielen Schlaglöchern. Und man wird ständig nass. Weil von rechts oben kommen, nicht kontinuierlich, aber kommen echt viele so kleine Wasserfälle runter.
Ich denke gerade an eine Wasserbahn irgendwie, wo man dann am Ende noch zu allem Überfluss auch noch das Wasser abbekommt.
Eine der kuriosesten Geschichten dieser Folge entstammt dem 19. Jahrhundert. Zwischen 1879 und 1884 kam es zum sogenannten Salpeterkrieg. Auf der einen Seite Peru und Bolivien, auf der anderen Seite Chile. Grund des Konflikts waren drei Regionen im heutigen Norden von Chile, auf das beide Parteien Anspruch erhoben. Die Folge des Krieges war allerdings, dass Chile gewann, diese Territorien für sich beanspruchte und Bolivien endgültig seinen Zugang zum Meer verlor. Das Kuriose ist jetzt, am 23. März begeht man in Bolivien den sogenannten Tag des Zugangs zum Meer. Spanisch einfach nur Dia del Mar, der Tag des Meeres. Und für Bolivien ist dieser Tag eigentlich eine Gelegenheit, um die eigene Position aus dem 19. Jahrhundert noch einmal sehr deutlich zu machen. Sie erinnern an den ungelösten Konflikt und sie erinnern daran, dass ihre Forderung auf die Wiederherstellung des Zugangs zum Meer noch besteht. Bis heute feiert man diesen Tag, weil man im Glauben steht, eines Tages würde dieser Zugang wieder bestehen. Das ist eher unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass es eine Studie gibt, die sagt, dass selbst wenn Bolivien wieder einen Zugang zum Meer hätte, dort einen Wirtschaftshafen aufbauen würde, es 70 bis 80 Jahre dauern würde, bis sich der Umbau dieses Gebiets überhaupt rechnen würde. Kurios ist auch, dass es in Bolivien bis heute eine bestehende Marine gibt, obwohl es keinen Zugang zum Meer gibt. Die sind dann auf dem Titicacasee stationiert. Und am 23. März feiert das gesamte Land einen, sagen wir mal, hypothetischen Zugang zum Meer, auf den sie bis heute Anspruch erheben.
So, das ist ein Ausflug, den du erlebt hast von La Paz von 4000 Metern runter auf 2500 Meter. Es gibt noch einen anderen Ausflug, den du mitgebracht hast heute.
In einen zu sehr mysteriösen Ruinen, die ganz in der Nähe des Titicacasees liegen, Tiahuanaco. Und das zuerst, wir konnten uns da gar nichts drüber vorstellen und sag mal, auf Fotos so ganz viel gibt das auch erstmal nicht her, aber jedenfalls fanden wir das so spannend und hatten dann natürlich auch gleichzeitig die Möglichkeit, den Titicacasee von der bolivianischen Seite aus zu sehen, wobei es dort einen Ort gibt, der ist ganz bekannt, der heißt Copacabana, danach ist übrigens die Copacabana in Brasilien benannt und dort steht auch dort ganz in der Nähe das Sonnentor. Aber wie gesagt, uns ging es eigentlich um diese Ruinen, weil man bis heute nicht weiß, wie alt die sind. Da haben natürlich schon eine ganze Menge Archäologen dran rumgeschafft und gemacht und getan, also auch bereits im 19. Jahrhundert. Und anfangs war man, es gab da einen Archäologen, der sagte, das geht bis 130.000 Jahre zurück, ja, und hatte das dann damit erklärt, wie damals, dass das damals alles überschwemmt war. Also der See war viel größer, beziehungsweise das war Meeresküste. Und es ist auch so, dass sich durch Bolivien ein Ozean, ein alter, also prähistorischer Ozeanrand zieht. So. Und hatte das dann erklärt mit Mondphasen und so weiter und so fort. Aber okay, spätere Archäologen, das ist nur echt Quatsch. Aber wie alt diese Ruinen sind, ist völlig rätselhaft. Man sieht dort, also es sind eigentlich fast nur noch Reste von gigantischen Mauern und Felsblöcken und drei Toren, ein Sonnentor, das Mondtor und das Sternentor, auch wieder aus kolossalen Felsen zusammengesetzt und mit sehr feinen Reliefs. Und man hat natürlich ziemlich schnell festgestellt, aus was für einem Gestein das Ganze gebaut wurde, und zwar aus Granit und aus Dolerit. Und also heutzutage ist es so, dass man weiß, man kann diese Gesteine nur mit Diamanten bearbeiten. So. Aber ob die Diamanten hatten und welche Werkzeuge und so weiter, ist völlig unbekannt. Man weiß es nicht. Also man schätzt aber, dass die auf alle Fälle präkolumbianischer Zeit wahrscheinlich 3.000 bis 4.000 Jahre. Also das ist mal so das Minimum. Manche sagen, das geht bis in die Eiszeit zurück. Ist nicht deutlich.
Das ist ja eine faszinierende Parallele, die man immer wieder in einer sehr alten Menschheitsgeschichte findet, die es ja auch in Ägypten gibt, wo immer noch bestimmte Arbeitsweisen nicht ganz geklärt sind. Also auch genau. Vor Erfindung des Rads beispielsweise. Und wie viel Manpower, dumpf gesagt, man auch brauchte, um bestimmte Arbeiten zu vollziehen, wo man einfach nicht genau klären kann, wieso die das gemacht haben. Und wieso ist dieses Wissen überhaupt abhanden gekommen, so ungefähr? Also warum hat man dann in späterer Zeit das nicht auch noch so gemacht? Und natürlich ist es so, dass in Südamerika findet man das ja häufig, weil es so wahnsinnig viele indigene Völker gibt, die man heute gar nicht mehr kennt, die heute nicht mehr ihre Größe haben, dass sowas auch einfach so unentdeckt bleibt, weil es in diesen ja, unwirklichen Gebieten irgendwie auch stattfindet.
Also das ist natürlich jetzt nicht unentdeckt, ist auch sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Und das Verschwinden der Bevölkerung, ein Grund ist sicherlich, dass der Titicacasee hat sich zurückgezogen. So, also diese Ruinenstätte liegt heutzutage einige Kilometer vom Seerand entfernt. Und das Spannende, was ich fand, komischerweise, ich habe im Internet nochmal nachgeguckt, es gibt keine Fotos davon, wir haben aber welche. Da ist so ein kleines Museum neben diesen Ruinen, Museum Litio, und da drin steht eine Stele. Und diese Stele ist die Figur eines Menschen, die ist ungefähr schätzungsweise 6 bis 7 Meter hoch, vierkantig und feinst ziseliert. Also da sind Skulpturen drauf, Ornamente drauf, und man kann sehen, dass diese Figur früher mal im Wasser gestanden hat, weil man sieht, also ab Kniehöhe ist das weggewaschen. Ne? Das ist glatt. So. Und alles, was über dem Knie ist, bis oben zum Kopf, so eine Art Krone, sind feinste Ornamente und figürliche Reliefs, die da drauf gearbeitet wurden. Spannende ist, fand ich eigentlich, vielleicht ist das die erste Darstellung einer Bermuda-Shorts. Denn die Hose, die der Mann oder der Mensch anhatte, die endet über dem Knie. Und als wir dann schon mal da waren, wie gesagt, sind wir natürlich auch nach Copacabana gefahren. Und so ein kleines Städtchen bei Backpacker natürlich total beliebt, weil das eben auch der Zugang ist zum Sonnentor und zu kleinen Inselchen. Man kann da von dort aus Bootsfahrten machen. Und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Kuriosität. Uns sind da 3 oder 4 Marinesoldaten begegnet. wobei man sich dann denkt, was hat das denn wieder zu bedeuten? So. Tatsache ist, dass auf dem Titicacasee, just dort, stehen nicht nur 2 Marineschiffe, sondern insgesamt sollen da 5.000 Marinesoldaten stationiert sein. Und die wiederum, die stehen sozusagen oder gewissermaßen Gewehr bei Fuß, weil man ja immer noch hofft, dass man den Zugang zum Meer wieder bekommt. Wir haben dann von Copacabana aus auch eine kleine Bootstour gemacht, und auf der Bootstour erzählte man uns dann wiederum, dass im Titicacasee tief unten sind Ruinen, die wahrscheinlich zu dieser Tiahuanaco-Kultur gehörten. Spannend aber ist in dem Zusammenhang auch, dass Jacques Cousteau in den 60er Jahren dort getaucht ist. Und erstens hat er die Ruinen gesehen und ich denke mal auch fotografiert. Aber was er dort noch gefunden hat, riesige Frösche, die da unten sitzen.
Oh je.
Und kuriosum. Und diese Frösche, die haben Hautlappen, große Hautlappen zwischen den Zehen. Und ja, man geht davon aus, dass die damit auch weit, weit fliegen konnten. Ach. Also riesige Sätze machen konnten, genau genommen. Also
sozusagen so gleiten.
Genau.
Ja. Das ist ja auch irre.
Und ach so, und was uns auch gesagt wurde, genau, dass sie, der hat einen mitgenommen. Jedenfalls wurde dieser Frosch dann weiter untersucht. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht. Aber man hat festgestellt, dass diese Frösche durch die Gliedmaße geatmet haben oder atmen. Oh. Ja, gibt's ja immer noch.
Zahlt ja auch einen auf diese unfassbare Artenvielfalt, die da herrscht.
Kaum eine Region in der Welt kann so eine hohe Artenvielfalt ihr eigen nennen wie Bolivien. Tropisches Amazonastiefland, trockenheiße Wüstenregionen, gewaltiges Bergland und grüne Täler. Allein durch seine Vielzahl an Lebensräumen ist auch die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten gewaltig. Knapp die Hälfte der Landesfläche Boliviens ist bewaldet. Von subtropischen Berg- und Nebelwäldern an den Andenhängen über tropische Regenwälder in der Amazonasregion bis hin zu ganz großen Trockenwäldern im Südosten des Landes. Und die Artenvielfalt ist im Norden, also dem bolivianischen Teil des Amazonasbeckens, ganz besonders hoch. Denn dort ist noch ganz viel vom ursprünglichen Regenwald erhalten geblieben. Tausende verschiedener, teilweise endemischer Spezies warten hier auf ihre Entdeckung. Im nördlichen Teil findet man eher Pflanzen und Bäume wie Paranus, Mahagoni oder Gummibäume, um die sich dann starke Lianen ranken. Weiter südlich, im Gebiet der Feuchtsavanne, wechseln sich Palmarten mit großen Flächen Weideland ab. Etwa 20% des Landes ist Naturschutzgebiet und fährt oder wandert man durch die Steppenlandschaften des Hochlandes Boliviens, wird man sehr bald einem der zahllosen Lamas oder Alpakas begegnen. Aber man trifft hier auch, in den höheren Lagen vor allem, Andenfüchse. Kondore wiederum sind fast ausgerottet, daher sind sie sehr selten zu beobachten. Wenn man jedoch das Glück hat, einen der größten flugfähigen Vögel dieser Welt zu sehen, dann ist das ein absolutes Erlebnis. In Bolivien treffen Fledermäuse auf Pumas, Flamingos auf spektakuläre Amphibien und in den Bergnebelwäldern der Yungas kann man mit ganz viel Glück einen der wenigen Brillenbären oder einen fast ausgerotteten Ozelot sehen. Bergtapire, Schlangen, Beutelratten, farbenfrohe Kolibris, alle sind hier zu finden. Und genau wie die Pflanzenwelt ist auch die Tierwelt im Amazonasgebiet am vielfältigsten. In den Urwäldern begegnet man tausenden verschiedenen Säugetier-, Fisch-, Amphibien-, Reptilien-, Vogel- und Insektenarten. Es ist Aufgabe der Menschheit, dieses unfassbare Naturgut zu beschützen.
So, jetzt haben wir hast du uns von zwei Ausflügen erzählt von La Paz. La Paz habe ich vorhin, glaube ich, sogar fälschlicherweise, muss man sagen, gesagt, die Hauptstadt. Das ist nicht ganz richtig. Da gibt es nämlich eine weitere Kuriosität Boliviens, wie es sich da verhält mit den Hauptstädten.
Genau. La Paz ist Regierungssitz, aber das Verwaltungszentrum und ist Sucre. Und Sucre gilt offiziell als Hauptstadt von Bolivien. Dort sind wir auch hingeflogen. Von La Paz aus dauert das ungefähr knappe Stunde. Und dieses Städtchen Sucre hat sich wirklich als wunderhübsch herausgestellt. Kolonial. Gebäude, viele schöne Plätze, viel Bäume, schattige Bäume, wo man sich auch vorstellen kann, dass früher ja die feinen Damen da flaniert haben, über Plätze und durch die Straßen. Und vor allen Dingen, es ist unglaublich gepflegt. Also wo man sagen kann, man könnte fast vom Bürgersteig essen. Das war sicherlich die gepflegteste und schönste Stadt, die ich gesehen habe oder erlebt habe auf der ganzen Strecke. Und von Sucre war dann unsere nächste Station angesagt, Potosí. Es fing aber damit an, dass wir am Morgen, als wir noch in Sucre waren im Hotel, einen Anruf bekamen von unserer Agentur, die uns sagte, wir sollten vielleicht Potosí auslassen, weil dort wird es eine Blockade geben, Minenarbeiter. Und die hätten die Stadt irgendwie blockiert, man käme nicht rein und wenn man dann drin ist, käme man nicht wieder raus. Und ich muss dazu sagen, wir konnten uns da jetzt nicht so ganz ganz richtig was drunter vorstellen, was Klar. da nun wirklich passiert. Kam hinzu, dass wir auf alle Fälle nach Potosí mussten, weil von dort aus hatten wir geplant, eine Tour übers Altiplano nach Chile in die Atacama zu machen.
Ganz
die
kurz, Tour was fing ist das dort Altiplano? An.
Das ist das Hochland.
Mhm, okay.
So, und naja, jedenfalls die Endantwort der Agentur war dann, also wir haben euch gewarnt. Okay.
Weil das alles im Rahmen einer sozusagen zusammenhängenden Tour
ja,
war.
Ja, genau, genau. Wir hatten auch das Auto und den Fahrer und den Guide und sind dann losgefahren morgens. Und die Strecke von Sucre bis nach Potosí sind ungefähr 200 Kilometer. Und ja, wunderschöne Landschaft, wieder durchs Altiplano, Berge und so weiter. So, und jetzt kommen wir Potosí an, kurz davor. Und tatsächlich waren über die Straße waren große Felsbrocken gelegt. Aber unser Fahrer, ganz geschickt, ist dann irgendwie am Rande da vorbeigefahren. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die Übernachtung, die ich da ausgesucht hatte, lag auf der anderen Seite von Potosí, außerhalb der Stadt, eine alte Hacienda. Eine der ältesten überhaupt, die noch existiert. Deswegen fand ich das so interessant als Übernachtungsmöglichkeit. So. Jedenfalls fahren wir nach Potosí rein und wollten da durch die Stadt durch und auf der anderen Seite wieder raus. Das war's, aber wir sind nicht wieder rausgekommen. Da war die Blockade so, dass das Auto da nicht dran vorbei konnte und rechts und links waren Felswände und ja, wir waren sozusagen in der Stadt gefangen. Aber es ist so eine Sache, die nimmt man irgendwie erstmal gar nicht so richtig wahr, was das überhaupt bedeutet. Zumal, wenn man im Auto sitzt und dann ja mit dem Fahrer spricht, der wurde wohl etwas nervös, hat er sich aber nicht anmerken lassen und sagte dann aber, ja, okay, wir kommen jetzt hier nicht mehr raus und die einzige Möglichkeit, ihr müsst erstmal hier übernachten und sehen, was passiert. Okay, und sind dann mehr oder weniger zufällig sogar an einem Hotel vorbeigefahren und ja, haben dann da eingecheckt. So, und dann haben wir erstmal die Geschichte erfahren, was das Ganze überhaupt auf sich hat. Und zwar haben die Minenarbeiter, zu den Minen sage ich gleich noch was, die Minenarbeiter haben gestreikt. Und das machen die irgendwie immer so, dass sie dann die Zugänge zu Potosí einfach blockieren mit großen Feldsteinen. Und es heißt auch immer, wenn man versucht, da durchzukommen, jedenfalls mit dem Auto, dass sie dann ganz gerne Dynamit unter das Auto werfen. Also das war uns auf alle Fälle mal eine Warnung. Und gedacht, okay, zu Fuß könnte man da wohl rum, aber ja, so.
Dann steht man da halt. Also insofern.
Bitte?
Dann steht man da halt.
Ja, dann steht man da halt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Potosí liegt eben immer noch im Hochland. Wir werden auch weiterhin durchs Hochland fahren, ungefähr auf 4000 Metern. Und die nächste Stadt, wo wir hin wollten, ist Uyuni, was an dem großen Salzsee liegt, auch 200 Kilometer entfernt. Also zurück 200 Kilometer, nach Uyuni 200 Kilometer. Das heißt, selbst wenn wir zu Fuß da irgendwie rumgekommen wären, erstens hatten wir natürlich Haufen Gepäck dabei, auch Futterausrüstung. Und zweitens, ja, dann bist du 200 Kilometer in der Walachei und da ist dann nichts. Okay, also wir blieben dort, was allerdings dann auch letztendlich den Vorteil hatte, wir haben was von dieser Stadt gesehen, sonst hätten wir nämlich gar nichts weiter gesehen. Die Stadt ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, stammt aus dem 16. Jahrhundert, war einmal wahrscheinlich die reichste Stadt der Welt. Und zwar aufgrund des Cerro Rico, ist ein Berg, der da steht, der geht bis auf knapp 5000 Meter hoch, der Silberberg. Und die Spanier, als sie angefangen haben zu kolonisieren in der Region, da haben die wurden sie darauf aufmerksam gemacht von den Inkas oder von einem der Inkas, dass dort in dem Berg Silber ist. So, und dann haben die Spanier angefangen, also ganz enorme Silbermengen da rauszuholen. Und die Stadt wurde auch immer größer und größer. Und von der Bewohnerzahl war die im 16. Jahrhundert fast genauso groß wie jetzt. Nämlich 150.000 Leute haben da gewohnt und haben da in den Minen, in den Berg geschuftet und das Silber rausgeholt. Und dort existiert auch unter anderem auch eine der weltgrößten Münzereien, also wo Münzen geprägt wurden. Da hatten wir eben die Gelegenheit, die auch zu besichtigen. Absolut eindrucksvoll, weil da natürlich auch die Geschichte der Spanier und der Kolonialisierung und des Bergbaus und so weiter und der Prägung dieser Silbermünzen gezeigt wurde. Und es sind ich weiß nicht, Ich habe mal gelesen, das ist 42.000 Quadratmeter groß. Das ist ein immenses Gebäude. Wenn man sich vorstellt, okay, zurückgehend ins 16. Jahrhundert, ja. So, und wo wir natürlich, also dann muss man dazu sagen, dadurch, dass die Stadt so reich war, wurden natürlich Kirchen gebaut ohne Ende, ne? Es wurde natürlich auch gleichzeitig sehr viel missioniert und es stehen dort, glaube ich, 46 Barockkirchen. Die allerdings, da haben wir nur eine einzige von gesehen, weil die alle zu waren. Weil da sind so wertvolle Dinge drin, dass man natürlich die Stadtregierung immer Angst hat, dass das doch mal geplündert wird. Also wir haben im Laufe der Zeit immer die eine oder andere Kirche gesehen, die sind also voller, unter anderem auch in La Paz natürlich, die sind also mit Gold geschmückt, Gold und Silber. Da sind unglaubliche Schätze drin.
Wenn man das kurz mal vor allem, du hattest ja vorhin ja gesagt, zu einer bestimmten Zeit wahrscheinlich die reichste Stadt der Welt. Es war vor allem geschätzt eine der größten Städte der Welt, vor allem auch im frühen 17. Jahrhundert. Und das hat auch dazu geführt, wo wir wieder bei diesem Hauptstadtchaos sind, dass Potosí auch eine Zeit lang der Regierungssitz war, der dann erst verlegt wurde nach La Paz 1899, weil Potosí natürlich irgendwann an Bedeutung ein bisschen verloren hat.
Ja, aber weil das inflationär, das Silber und auch Gold. Aber es wurde immer weiter gearbeitet. Also wie gesagt, die Arbeiten in den Minen gehen bis heute weiter. Und dort wird so in Kooperativen gearbeitet und diese Kooperativen teilen sich dann die Erlöse. Und das war unter anderem ein Grund des Aufstandes, weil nämlich der damalige Präsident Morales hatte sich mal wieder in den Kopf gesetzt, diese Minen zu verstaatlichen. So, damit hätten die Minenarbeiter, die sowieso zu den Ärmsten überhaupt gehören, dann auch noch das verloren. Und deswegen haben die diesen Aufstand gemacht. Das war auch nicht der erste Aufstand, wie ich dann später im Internet gelesen habe. Weil man fängt natürlich gleich an zu recherchieren, was passiert hier überhaupt und wie kann es ausgehen und wie kommen wir überhaupt hier wieder raus? Weil eigentlich sollten wir abgeholt werden von Potosí, im Zusammenhang mit der Tour, die wir dann fahren wollten, über eben das Altiplano bis in die Atacama. Und was machen wir überhaupt? Und so weiter. Und dann habe ich also im Internet recherchiert und bin da auf einen Blog von einer Engländerin gestoßen, die offensichtlich dort 2 Wochen hängen geblieben war. Die auch versucht hatte, zusammen mit ihrem Kompagnon aus der Stadt rauszukommen. Das ist denen auch gelungen, weil da kann man einfach um die Felsen, die über die Straße leben, rausgehen. Aber dann, man kann gar nicht so viel Wasser und Verpflegung mitschleppen, dass man das 200 Kilometer aushält. Klar. So, das ist ja auch dann tropisches als ich Thema. Das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, also wir versuchen das gar nicht erst. Zumal wir eben auch keine Rucksäcke dabei hatten, sondern eben Gepäck.
Plus Fotoausrüstung.
Und haben gedacht, okay, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen verharren. Was ich schon erzählte, wir haben uns dann die Stadt angeguckt und wir hatten die Gelegenheit, auch in die Minen zu gehen.
Was auch wieder, ehrlich gesagt, deiner Neugier geschuldet ist.
Genau.
Weil so ganz
wenn
üblich
man schon
ist das
mal
jetzt
da
nicht.
Ist, nein. Und Leute, die klaustrophobisch veranlagt sind, sollten da bitteschön nicht reingehen.
Also, als du mir das erste Mal erzählt hast, ich kenne tatsächlich einige Berichte aus diesen Minen und das sind unglaubliche Bedingungen, unter denen da gearbeitet wird, also wirklich auf engstem Raum. Man geht sehr tief rein, man muss ja auch immer tiefer rein, weil bestimmte Schächte sind dann schon abgearbeitet, dann muss man wieder Silber suchen und es wird ja auch sehr viel auf Verdacht gesprengt, also zu gucken, man muss bestimmte Bereiche freisprengen, um an das Silber zu kommen, um Silbervorkommen zu finden oder andere Mineralien, die man da dann eben
nebenbei noch findet. Ja, man hat inzwischen, also ich habe gelesen, 100 Mineralien hat man insgesamt schon gefunden in diesem Berg.
Ja. Und man darf nicht vergessen, dass man ja eigentlich, der Mensch da reingeht in diese Schächte und diesen Berg Stück für Stück eigentlich aushöhlt und unterwandert.
Genau, der ist hohl, genau.
Und je mehr man ihn aushöhlt, desto fragiler werden diese ganzen Systeme.
Wird das Ganze.
Und jetzt höre ich das und dann sagst du, ja, wir haben ja die Minen angeguckt und ich habe nachgeguckt, es ist jetzt nicht gerade üblich, dass man sagt, als Tourist, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Und
nee, aber es gibt Touren, also wir hatten es gibt Touren, so kleine private Touren, aber man muss sich da richtig vorbereiten. Und zwar wurde uns gleich am Anfang gesagt, also bevor wir jetzt in die Minen gehen, müssen wir jetzt erstmal an den Shops vorbei und ihr müsst euch vorbereiten. Wir was vorbereiten. Ja, ihr müsst den Minenarbeiter müsst ihr was mitbringen. Okay, was müssen wir denn mitbringen?
Das, Obacht.
Ja, das. Dann sind wir in es gibt so einen ganz kleinen, eine Art Vorort vor diesem Berg, so kleine Backsteinhüttchen mit Shops und da stehen schon die Plastikeimer. Und dann guckst du in den Plastikeimer und was siehst du da drin? Eine Buddel Schnaps, Stange Zigaretten und Dynamit. Wahrscheinlich das einzige Land der Welt und einzige Ort der Welt, wo man einfach mal so Dynamit kaufen kann.
Und ich habe das auch nochmal nachgeguckt. Es ist tatsächlich möglich, in diese Shops reinzugehen und eine Stange Dynamit zu kaufen.
Nein, wir haben den, mussten den Eimer kaufen. Ja. Kostete $1 oder $2.
Ja.
Und sind mit unserem Eimerchen bewaffnet, sind wir dann zum Eingang der Minen gegangen und da wurden wir dann weiter ausgerüstet. Helm natürlich auf und Gummistiefel an. So, ich kann mir vorstellen, bei einigen Leuten, die sich vorstellen, fängt schon mal an, fremde Gummistiefel anzuziehen, ja, ist schon, ne, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, wir haben gesagt, wir machen das jetzt und aus ist und wir hatten ja auch Socken an und okay, wird schon nichts passieren. So, und dann sind wir in die Minen rein und
es
sind
sei
das
aber
erste.
Es sei nochmal betont, dass das eine Stadt ist, die ein bisschen kleiner als Bonn oder Bielefeld ist von der Einwohnerzahl her.
Ja, 150.000 ungefähr. Oder 170.000. Ne,
es sind, glaube ich, so, also es ist nicht ganz klar, aber es sind ein paar mehr, aber ja. Wenn man sich überlegt, eine große Stadt und es ist einfach normal als Tourist dahin zu kommen und dann kauft man erstmal ein bisschen Dynamit. es ist einfach unvorstellbar.
Ja, und wir hatten, wie gesagt, dieses Eimerchen in der Hand, die Gummistiefel an und sind dann in den Schacht gegangen. Matschig, total matschig. Und wir sind so an Schienen entlang gegangen, dann ziemlich schnell mit einer Lampe voraus. Oh ja, die kriegt man noch auf den Kopf gesetzt natürlich. So, und dann guckte man sich erstmal die Befestigung an. Und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt bin ich im 16. Jahrhundert. Zurück. Zeitmaschine, das waren nämlich so Holzbalken, die Decken da abstützen. Okay, nun waren wir aber schon mal drin und haben gesagt, okay, wir machen jetzt weiter und wir haben keine Angst. Nein, es geht weiter. Dann kamen wir zu einer Art Raum und da war so ein Altar aufgebaut. Der war rot angemalt und man hat sowas ähnliches wie eine Skulptur erkannt. In Rot. Und haben gesagt, was ist das denn jetzt wieder? Also nicht die Jungfrau Maria, die da auch gehuldigt wird. Nein, nein, sagten die, das sei der Tio. Witzigerweise sind wir diesem Tio auf späteren Reisen auch in Patagonien begegnet. Aber das jetzt nur mal nebenbei. Jedenfalls dort stellten wir unsere Eimerchen ab. Mit der Schachtel mit der Stange Zigaretten, mit Schachteln waren das. Weil dazu war es ja zu billig, um eine ganze Stange da drin. Aber und den Schnaps, kleine Flaschen und dann eben das Dynamit. So, und es standen auch schon reichlich da. Also das waren dann diese Opfergaben für den Tio. Das ist der gehörnte Geist, der mit Wohlwollen auf die Minenarbeiter, die Mineros achtet. Deswegen ganz, ganz wichtiger Geist. Süßigkeiten kann man auch mitbringen. Aber das Wichtigste ist eben auch dieses Dynamit. Ja, und dann sind wir da weiter. Nachher konnten wir in so ein kleines Zügelchen umsteigen und sind tatsächlich ganz tief in diesen Berg gefahren. Und na, ich meine, wenn man dann schon mal drin ist, weiter drin wurden auch die Anlagen etwas moderner. Ja, nur am Anfang waren diese Balken, die waren ja auch ein bisschen, was haben wir denn beim Rausgehen oder Rausfahren wieder gesehen, waren auch teilweise so angebrochen und so. Und was aber eine irre Begegnung war, mit einmal kam aus dem Schacht uns entgegen eine Gruppe von Menschen, die Männer mit dem Helm auf, die waren total schlammverschmiert in Grau. Die sahen also aus wie so Geister, ja, die da irgendwie aus dem Dunkel kamen und eine Lore hinter sich herzogen. So, an denen mussten wir natürlich vorbei. Das ist wirklich, also ich denke, dass der Schacht nicht viel mehr als vielleicht 2,5 Meter oder so, 3 Meter, viel breiter ist der nicht. Also wir haben uns an denen vorbeigequetscht und dann danach, deswegen konnten wir vorher auch nicht in das Zyklein steigen, weil die Loren, also die Menschen mit den Loren, mit den Vollbeladenen eben auf den gleichen Spuren fahren. So, und danach konnten wir in den Zug und dann sind wir tief in den Berg reingefahren. Naja, und haben dann noch ein bisschen geguckt, was sie da so tun und machen. Keine Sprengung gesehen natürlich, also dafür hätten wir da ein bisschen zu viel Schiss gehabt. Ich denke mal, die kriegten auch vorher schon irgendwie gesagt, dass da wieder ein paar Leute kommen und sollten warten mit Sprengung. Naja, und dann sind wir da wieder raus.
Also es gibt da sehr eindrucksvolle Zahlen zu. Also ich sag mal, wenn man betrachtet, dass die Spanier ja eigentlich in Südamerika immer auf der Suche waren nach Eldorado, also dem Land, wo das Gold wo die Straßen mit Gold gepflastert sind, und fanden eben Cerro Rico, übrigens der reiche Berg. Und es ist sehr spannend, weil die Einheimischen, das habe ich gelesen, nennen ihn den Berg der Menschenfrist. Weil natürlich im Laufe der Zeit unfassbar viele Menschen, Minenarbeiter, verendet sind im Berg bei den Minenarbeiten, die eben, wie du schon vorhin andeutest, ne, teilweise sich seit 500 Jahren nicht verändert haben, die Techniken. Es wird geschätzt, dass zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert ungefähr 36.000 Tonnen Silber aus diesem Berg geholt wurden. Also eine unfassbare Zahl, vor allem wenn man bedenkt, mit was für Mitteln man eben vor 500 Jahren da noch unterwegs war. Und die Zahlen der Menschen, die natürlich hat man dafür auch die Einheimischen missbraucht als Sklaven. Und da sind die Zahlen nicht ganz klar, wie viele Leute da letztlich gestorben sind für diese Arbeit, die man für die Spanier gemacht hat. Und auch heute sterben ja immer wieder Menschen in diesen Minen, weil es einfach eine extrem gefährliche Situation ist.
Und auch durch Gase, ne? Ja. Das haben wir auch nicht vergessen. Also nicht nur, dass da was zusammenbricht, sondern die sterben teilweise auch.
Und was mich an deinen Berichten oder an deiner Geschichte so fasziniert und auch an der Existenz dieses Berges einfach, dass vor 500 Jahren man den Tipp kriegte, da könnte Silber sein, dann findet man Silber, dass man aber eigentlich seitdem mehr oder weniger immer wieder Gänge sprengt mit der Gewissheit, man weiß gar nicht genau, was dann passiert. Also es kann jederzeit sein, dass Gänge einstürzen, dass Halterungen nicht mehr halten, dass man an einen Punkt kommt, wo du sagst, wo Gase freigesetzt werden. Es gab ja früher auch immer diese Technik, dass man Vögel mit in diese Stollen nimmt, um zu gucken, wie ist die Sauerstoff, wenn der Vogel auf einmal umkippt, dann weiß man, okay, jetzt ist hier kein Sauerstoff mehr, jetzt sind hier Gase. Und dass sowas eben noch, dass es sowas gibt auf der Welt, wo man mehr oder weniger Verdacht in einen Berg einfach reinspringt und guckt, was passiert. Ein unglaubliches Bild, erstens der Kolonialzeit, aber auch irgendwie, ja, einfach unglaublich zu erleben wahrscheinlich.
Das war auch unglaublich zu erleben.
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf das Teehaus Ronnefeld, unseren Partner in dieser Folge. Und wie versprochen auch der Gutscheincode mit Logbuch 15, egal ob groß oder klein geschrieben, also Logbuch 15. Bekommt ihr bis Ende April noch 15% Rabatt im Online-Shop von Ronnefeld unter ronnefeld.com. Die Links, wie gesagt, stellen wir euch bereit. Und da findet man eben nicht nur Tee, sondern auch alles, was es zum Tee machen braucht. Besondere Teebeutel, Teezubehör vom Geschirr bis hin zur Kanne, fantastische Bücher rund um das Thema Tee. Und mit Logbuch 15 gibt es da eben 15% Rabatt im Online-Shop.
Aber was du gerade erzählt hast, ist auch der Grund gewesen, warum die Mineros diesen Aufstand gemacht haben, zum wiederholten Male, weil sie eben nicht wollten, dass das verstaatlicht wird. Wenn es verstaatlicht wird, dann wahrscheinlich wäre das alles modernisiert worden. Damit wären aber dann auch wieder viele andere Menschen in die Stadt gekommen und man hätte diesen Mineros letztendlich ihren Job geraubt. Und davor hatten die jedenfalls Angst. Und wie gesagt, die wollten einfach weiterarbeiten unter diesen Umständen. Die haben es schon immer so gemacht, seit Generationen, ja. Und der Sohn von dem Vater, von dem Minenarbeiter, der wird auch wieder Minenarbeiter. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich eben in dieses, für uns Abenteuer, für dieses Arbeit, wo sie wirklich, also auch kleine Löhne nicht, sondern sie kriegen ja, sie sind selbstständig, das ist das Wichtigste. Sie sind selbstständig und teilen die Erlöse innerhalb der Kooperativen unter sich auf. Genau. So, und jetzt sind wir also immer noch in der Stadt und kommen dann nach diesem kleinen Abenteuer Minen zurück ins Hotel, so am späten Nachmittag. Und dann wurde uns gesagt, wir haben gerade in den Nachrichten gehört, die Blockade soll zwischen 20 und 24 Uhr aufgehen. Also da könnt ihr raus, so. Ja, jetzt haben wir erstmal überlegt, ja, rausgehen ist eine Sache, aber wie kommen wir überhaupt weiter? In der Zwischenzeit hatte ich allerdings Kontakt zu unserem Guide, der uns dann auf diese sogenannte Traversia von der Hotelgruppe Explorer, dazu erzähle ich dann noch mehr, mit dem hatte ich Kontakt und der wiederum war in Uyuni hängen geblieben. Auch da war eine Blockade. Uyuni liegt am Salzsee, das wäre von Potosí aus gewesen unsere erste Station an dem Salzsee so. Und der sagte, also ich komme hier nicht raus. Und dann hat er uns eine Telefonnummer gegeben und gesagt, okay, das ist jemand, den ruft ihr an, der wohnt in Potosí und der hat ein Auto. Und der bringt euch dann nach Uyuni. Okay. So, dann haben wir der Rezeption die Telefonnummer gegeben und haben gesagt, ruft doch da mal an und da kann ja dann vorbeikommen und uns da runterbringen. Dann hat die Rezeption da angerufen. Muss dazu sagen, mein Spanisch ist jetzt nicht so dolle. Ich kann ein bisschen Spanisch, aber für so eine Unterhaltung hätte es, glaube ich, nicht gereicht. Jedenfalls Ergebnis war, dass sie sagten, der Typ hat überhaupt kein Auto. In der Zwischenzeit ist natürlich auch ein bisschen Zeit vergangen. Und ja, wir standen die ganze Zeit an der Rezeption, vielleicht eine Stunde oder so. Man muss sich jetzt vorstellen, jetzt ist es schon so 6, sechs, halb sieben oder so.
Und durchgehend und, im Hinterkopf, das wissen
wir. Ja,
das
durchgehend ist eine im Stunde, Hinterkopf.
4 Stunden offen.
Genau, ist nur 4 Stunden offen. Und wie kommen wir hier raus mit unserem ganzen Gepäck? Und dazu haben wir hatten Freunde dabei, die hatten so eine ganze Batterie von Removas mit sich. Und ja, so. Und dann.
Ihr wart zu viert.
Wir waren zu viert, ja, genau. Und dann Rezeption machte dann den Vorschlag, wir versuchen mal, ob wir für euch einen Fahrer und ein Auto kriegen, also Auto mit Fahrer. Und haben gesagt, okay, machen Sie. Und dachten, ja, wir wissen aber nicht, was das kostet. Und wir natürlich, ist uns egal, ja. Wir müssen hier raus. Es dauerte dann nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann kam von der Rezeption kam dann die Antwort, okay, wir haben das Auto, wir haben den Fahrer dazu. Er kommt ungefähr eine halbe Stunde. Jetzt war es inzwischen so 8 oder so, ja, war es schon 8.
Also die Blockade öffnete
sozusagen. Okay, muss dazu sagen, wir haben in dem Zeitpunkt. Moment, wir hatten noch nicht gepackt, weil wir ja gar nicht wussten, ob das überhaupt funktioniert. Haben gesagt, okay, jetzt packen wir. Dann also in Windeseile nach oben, unsere Sachen gepackt und runter. Und dann kam so gegen 9, kam dann tatsächlich das Auto, ein relativ kleines Auto. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Marke war. Jedenfalls stellten wir sofort fest, das geht nicht, da passen wir nicht, zu viert ja, aber mit unserem ganzen Gepäck passen wir in dieses Auto nicht rein. Was tun? Fahrer gefragt, kannst du noch einen Freund mit dem Auto, kannst du da irgendwie helfen? Und der hat dann auch gleich irgendwo angerufen und tatsächlich sagte, ja, ich habe noch jemanden gefunden mit dem Auto, der kommt. So, müssen wir ein bisschen warten. Und dann standen wir da rum, ja, und ne, so diese etwas nervös, ob wir das überhaupt schaffen würden, da noch rauszukommen bis um 12. Und natürlich auch schon mal im Kopf, dass die Fahrer wieder reinkommen. Also das haben wir gedacht, okay, machen wir uns keine Gedanken drüber, das müssen die sich selbst überlegen. Weil das war eigentlich schon klar, dass die nicht mehr zurückkommen in der gleichen Nacht. Also nicht mehr in die Stadt rein, weil es soll ja nur bis um 12 Uhr offen sein. Naja, jedenfalls kam dann tatsächlich kam das zweite Auto mit dem Fahrer und dann haben wir natürlich ein bisschen überlegt, was machen wir jetzt? Trennen wir uns und wie machen wir das? Kurze Überlegung, okay, mit einem Auto das Gepäck, im anderen Auto wir vier. Ist das Gepäck weg? Ne? Wir kennen die Leute ja überhaupt nicht. Ne? Wir waren total Fremde. Okay, wir müssen einfach Vertrauen haben und Gepäck ins Gepäck eine weg, Auto. Genau. Und wenn es weg ist, ist es weg. Haben Pech gehabt. Wobei Paul natürlich seine Kameraausrüstung bei sich
auf
behielt auf dem Schoß, weil mehr Platz war da gar nicht. Und wir saßen zu dritt hinten, Paul vorne und dann der Fahrer so. Jetzt fiel dem Fahrer nochmal ein, dass er ja beiden, dass sie auch noch tanken müssten. Dafür brauchten sie Geld. Okay, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass die Tankstelle am anderen Ende des Ortes war. Wo du sie. Das heißt, nochmal durch den Ort durch.
Wo das Leben ja ganz normal weitergeht.
Ja, das Leben normal weitergeht. Und da wir nicht, wahrscheinlich nicht die Einzigen waren, die raus wollten oder reinkamen oder irgendwo, war natürlich auch eine ganze Menge Verkehr. Jedenfalls getankt. In der Zwischenzeit war es dann so 11, als wir von der Tankstelle wegfuhren. So, und haben gedacht, oh Gott, jetzt lass uns bloß rauskommen. So, jedenfalls, wir haben es geschafft, sind bis an die Blockade gekommen. Die Fels war stockdunkel, ne? Muss man sich vorstellen.
Ja, klar.
Die Felsbrocken waren zur Seite geschoben. So, und dann ging's los. Eine gut ausgebaute Straße auf 4000 Metern Höhe, die sich in ganz langen Kurven übers Altiplano zog. Manchmal auch engere Kurven. Und die beiden Fahrer, der mit dem Gepäck fuhr voraus, muss dazu sagen, waren echt super Fahrer. Ja? Die fuhren in Hochgeschwindigkeit, weil die natürlich immer noch die Hoffnung hatten, dass sie es wieder irgendwie zurückschaffen. Und ja, zuerst haben wir gedacht, oh Gott, aber man hat gemerkt, es waren richtig gute Fahrer. So, gesehen haben wir gar nichts, rechts und links, stockdunkel und auf der gesamten Strecke auch kein einziges Licht. Uns kam auch kein Auto entgegen. Dann haben wir hoffentlich halten die Autos durch, aber die waren ziemlich okay. Ja, und dann kommt jetzt das nächste, die nächste Kuriosität. Ich werde schon richtig atemlos bei der ganzen Erzählung. Sagte der Fahrer zu uns, wollt ihr ein bisschen Musik hören? Mulla Musica. Si. Er schiebt eine CD ein. Und dann haben wir gedacht, uns fallen die Ohren ab. Was hören wir? Louis. Modern Talking. Wir haben es überhaupt nicht mehr eingekriegt. Paul brach vorne fast zusammen. Nicht unbedingt seine Lieblingsmusik.
Wessen Lieblingsmusik schon?
Ich wollte gerade sagen, wessen Lieblingsmusik schon? Wir haben nur gedacht, okay, wenn das den Fahrer beruhigt und er freut, er soll es weiterspielen. Der hat auch, also zumindest haben wir es erstmal nicht gesehen, auch nichts anderes. Wir wollten auch nicht sagen, soll das jetzt mal wechseln oder so. Wir waren froh, dass wir fuhren.
Ja, klar.
Jedenfalls eine Stunde lang Modern Talking und und haben uns dann schön angehört und ja, war ein bisschen geschlummert fast auch noch so. Und dann war mit einmal kam wieder das erste Lied und gesagt, okay, jetzt ist aber gut. Nicht nochmal. Dann sagte er irgendwie, ach, ich habe noch eine zweite CD. Gesagt, okay, mach mal. Und dann schob er die rein und was haben wir dann gehört? Aber Mama Mia. Was die beiden Herren, muss ich sagen, auch nicht unbedingt erfreute, aber wir beiden Frauen konnten zumindest mal mitsingen. Weil das ist ja unvergessen, ja. So, und als die dann durch war, waren wir auch fast in Uyuni. Also wir haben tatsächlich nicht viel mehr als 2-2,5 Stunden gebraucht, diese 200 Kilometer. Also kann man sich gut vorstellen, wie schnell die gefahren sind.
Ja.
Und passierte Folgendes kurz davor, also mit einmal im Lichtkegel, sahen wir das Auto, unser Gepäckauto vor uns und der machte einen ganz rabiaten Stopp und ja, ging wohl voll in die Bremsen, wir auch. Und was war? Da waren wieder Felsen über der Straße. Mhm. Und unser Gepäckwagen hat es also gerade eben geschafft, daran vorbeizukommen.
Ja.
Und wir auch.
Was ja auch für die Fahrer spricht.
Ja, ich sagte ja schon, die sind wirklich super gefahren. So. Und als wir dann in Uyuni ankamen, war es so 2:30. Und dann der erste Eindruck von Uyuni, sowas wie eine Westernstadt. Also ganz flach gebaut und mit diesen typischen Dornenbüschen.
Warte, mach das mal gleich, wir wollten dann noch eine Pause machen.
Ach so.
Also man kann sagen, in die Tiefe des reichen Berges hinabgestiegen, herausgekommen, Blockade überstanden und dann mit ABBA und Modern Talking den Berg der Menschenfrist hinter sich gelassen. Das ist mehr als kurios und mehr als abenteuerlich.
Ja.
Also alle unsere Themen heute einmal in einer Tour sozusagen abgedeckt.
Und ich erzähle euch zum Schluss auch noch, was das mit Modern Talking, warum das so war.
Ja, richtig, da gibt es ja auch eine Kuriosität.
Genau.
Die ersten menschlichen Spuren auf dem Gebiet des heutigen Boliviens finden sich in der Jungsteinzeit. Zwischen 2500 und 1500 vor Christus entwickelten die Bewohner Techniken der Textilherstellung und der Keramik. Gegen 1500 vor Christus lässt sich erstmals Kupfer nachweisen. Wie auf dem gesamten südamerikanischen Kontinent sind die Spuren der indigenen Bevölkerung eindrucksvoll noch heute anzusehen. Eine der wichtigsten archäologischen Stätten ist Tiwanaku am Ostufer des Titicacasees, wo etwa zwischen 400 und 1200 nach Christus eine Hochkultur bestand. Und bis zur Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert waren die prägendsten Stämme des Gebiets die Quechua und die Aymara, deren Kultur noch heute in Teilen erhalten ist. Die Aymara lebten in Dörfern und Städten auf Bergen, entwickelten ein Bewässerungssystem und waren in der Lage, Lebensmittel über sehr lange Zeit zu konservieren. Sie waren in Clans organisiert, die Land und Arbeit zuwiesen. Aber mit der wachsenden Macht der Inka dehnte sich deren Reich auch über Peru hinaus aus. Und so übernahmen die Inka auch weite Teile des heutigen Perus im Konflikt mit den Quechua und den Aymara. Und genau dieser Konflikt hatte auch im Zuge der spanischen Eroberung weitreichende Folgen. Denn Francisco Pizarro, der spanische Eroberer des Inka-Reichs, konnte auf die Unterstützung der Aymara im Kampf gegen die Inka bauen. Und wie in ganz Südamerika hat die Eroberung durch das spanische Königreich massive und grausame Folgen für das heutige Bolivien. Die ehemaligen Hochkulturen wurden unterdrückt, ihre Gedanken, ihre Religion verschwanden und die Bevölkerung wurde zur Zwangsarbeit in Minen für die Gold- und Silbersucht der Spanier versklavt. Die Stadt Potosí mit ihrer berühmten Silbermine wurde zu einer der reichsten Städte des Vizekönigreichs Peru, wie die Spanier ihre Überseeterritorien nannten. Millionen von Menschen fielen bis zur Unabhängigkeit Boliviens 1825 den eingeschleppten Kriegen und Krankheiten zum Opfer. Erst die Aufstände des frühen 19. Jahrhunderts und die organisierten Widerstände unter Simón Bolívar in anderen südamerikanischen Staaten ermöglichten einen Weg zur politischen und zum Teil auch kulturellen Selbstbestimmung.
Also den Berg der Menschenfrist hinter sich gelassen, Potosí hinter sich gelassen. Wir waren jetzt in La Paz, 2 spannende Touren hast du von erzählt und Potosí. Jetzt geht eure Tour weiter und ihr seid in Uyuni angekommen. Was begegnet dir da?
Also das Erste war ja mitten in der Nacht, wie gesagt, es war Totenstille, kein Mensch auf der Straße. Das Einzige, deswegen sagte ich vorhin auch Westernstadt, da kullerten diese Dornbüsche wie in so einem alten Western durch die Stillstraße. Ja, Tumbleweed, genau. Ich denke, dass die Bolivianer noch einen eigenen Begriff dazu hatten.
Kennt man sicher von Lucky Luke, wo der immer dann
genau
so durch die Straßen die Wege da rüber
genau
streut.
Uyuni ist eine alte Garnisonsstadt. Da stehen auch noch so, wie wir am nächsten Morgen dann feststellen, so ein paar Kolonialgebäude. Es gibt einen sehr hübschen Markt, bunten Markt. Und ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es besonders sauber da war. Also es flog da eine ganze Menge durch die Straßen, mal abgesehen von diesen Tumbleweeds. Bisschen Müll, aber das Irre war, an der einen Straßenkreuzung dort, wo die Kolonialbauten stehen, da waren Mülleimer, und zwar für die Mülltrennung. Wieder so ein Kuriosität.
Sehr effektiv.
Es geht weiter, Leute. Die nächste Kuriosität, wir kommen dann auf diesen Salzsee. Dazu erzähle ich gleich noch was. Und das Erste, wo wir dann hingefahren sind, das war so, weiß ich nicht, ein paar Kilometer, 2-3 Kilometer, kommen auf einen Eisenbahnfriedhof. Und auf diesem Eisenbahnfriedhof stehen also seit, ich weiß nicht, zig Jahrzehnten alte Loks und ganze Züge. Und damit haben die früher, denke ich, das Lithium transportiert und ja. Salz und so weiter und so fort. Also der ist seit ewigen Zeiten völlig verrostet, aber ist natürlich eine sehr skurrile Anblick, wenn man diese verrosteten Teile in diesem Weiß dieses Salzsees sieht. Ja. So, nach unserem ersten Stopp da an der Eisenbahn, auf diesem Eisenbahnfriedhof, sind wir dann auf diesen Salzsee rausgefahren. Wir hatten also einen Geländewagen, hatten inzwischen natürlich dann auch unseren Guide, Alvero, den haben wir im Hotel getroffen, da mitten in der Nacht. Da hat er auf uns gewartet. Und ja, fuhren mit zwei geländegängigen Wagen, Ford Flex, war einer, hab ich mal nachgeguckt, was das überhaupt für ein Auto war. Und in dem zweiten Wagen saß unsere Entourage. Unsere Entourage bestand aus zwei Köchen und noch ein paar Leuten, die auf der Tour, die wir jetzt vor uns hatten, die dauerte insgesamt, sollte sie 5 Tage dauern, aber wir mussten etwas abkürzen, oder 6 Tage sogar. Wir mussten etwas abkürzen, weil wir an Potosí so viel Zeit verloren hatten. Und die sollte enden in San Pedro de Atacama, also in Chile. Aber erstmal war der Salzsee dran, man fährt dann da raus und ist tatsächlich mit einmal nur von Weiß umrundet. Der Salzsee ist der größte Salzsee der Welt, 10.000 Quadratkilometer groß. Von Nord nach Süd sind es, glaube ich, 160 Kilometer und von Ost nach West sind es 135, 140 Kilometer.
Man nennt es auch die Salzpfanne.
Genau. Wobei, bei Pfanne hat man ja immer irgendwie was Kleineres da in der Erinnerung. Ja, also, ich habe gelesen, er ist 125 Mal so groß wie der Chiemsee, so mal als Vergleich. Und ja, da fuhren wir dann rum und weiß ich nicht, haben einfach diese endlose Weite, aus der sich hin und wieder so kleine Inselchen reckten, so in sahen immer so ein bisschen lila aus. Denkt, das ist alles vulkanisches Gestein, die da aus dem Weiß irgendwie herauskam. Und das auch für mich wirklich Kuriose war, dass die Oberfläche dieses Salzsees, das sah aus wie Bienenwaben. Große, das Muster waren große Sechsecke. Mhm. Wie das zustande kam, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass der See auch Regen abkriegt zwischen Dezember und März und man dann eigentlich gar nicht drüber fahren kann, sollte, weil dann steht Wasser drauf. Und man weiß natürlich, wenn man dann, man kann zwar durchs Wasser fahren, weil das flach ist, aber es gibt natürlich auch Kuhlen, das nicht so ganz ungefährlich ist. So, jedenfalls, wir hatten es gerade so geschafft, dass das Wasser wieder inzwischen verdunstet war. Waren aber noch so ein paar Lachen da, was natürlich auch irre aussieht, weil sich dann die Wolken da drin spiegeln. Also, ja, klar. Und sind dann auf die 160 Kilometer mit ein paar Stopps, da hat man uns dann beköstigt, kleines Picknick mit leckeren Sachen und es wurden sogar Tortillas gebraten und was haben wir natürlich gemacht? Wir haben das Fleur de Sel direkt immer abgekratzt und dann auf die Tortillas gestreuselt. Und ja, und sind dann am Abend waren wir dann letztendlich mit vielen Stopps natürlich auch zur Fotografie, sind wir dann auf der anderen Seite gelandet. Was immer vorauszusehen war, war ein Vulkan. Tunupa heißt der.
Vielleicht kurz zur Einordnung, also dieser Salar de Uyuni oder Salar de Tunupa, also dieser größte Salzsee, von dem du jetzt erzählt hast, man schätzt, dass er etwa 10.000 Jahre alt ist, entstanden durch die Austrocknung vom Tauca. Das ist ein prähistorischer See, der ausgetrocknet ist und dann blieb zurück diese Salzkruste. Und einem begegnet es, ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet ist, aber einige auch sehr kuriose Naturschauspiele, beispielsweise Kakteen, extrem hoch und uralt.
Ja, die steht am Rande natürlich. Ja. Ja.
Und also man kann das Alter nicht genau schätzen, aber eben mehrere hundert Jahre alt und wahnsinnig hoch für Kakteen natürlich. Und also wie viel Tonnen Salz soll es angeblich da geben?
10 Milliarden.
Das muss man sich Tonnen auf der Zunge zergehen lassen.
Man, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall. Und ja, ein enormes Lithiumvorkommen in unter der Kruste oder?
Ja, das ist irgendwie Salz.
Und wird das abgebaut?
Ja.
So, jetzt waren wir Potosí nach Uyuni und dann über den Salzsee. Und das haben wir jetzt, hast du jetzt ja gerade erzählt. Jetzt bist du auf der anderen Seite angekommen.
Genau, nicht weit entfernt von diesem sehr schönen Vulkan war unser Camp. Jedenfalls war es angesagt als Camp. Aber dieses Camp entpuppte sich als kleine Steinhütten. Wie gesagt, das Ganze ist ein Konzept der chilenischen Hotelgruppe Explorer, die diese Traversia anbieten, die insgesamt 9 Tage dauert, von Potosí geht bis nach San Pedro de Atacama, also von Bolivien nach Chile. Und die letzten 3 Tage sind dann in der EM Hotel in San Pedro de Atacama. Das ist aber eine andere Geschichte, die erzähle ich dann später mal von der Wüste dort. Jedenfalls, diese kleinen Steinhütten sind sehr hübsch eingerichtet mit Holz innen drin und es gab weiße Handtücher und weiße Bademäntel und na, dann hatten wir unsere Köchin da, die haben uns ein leckeres Mahl zubereitet und es gab sehr schön Wein dazu. Chilenisch, den hatten sie mitgebracht. Ich glaube, Bolivien hat keinen Weinbau, da bin ich nicht ganz sicher. Und am nächsten Morgen dann fragte uns der Guide, ob wir Lust hätten, ein bisschen zu wandern. Und er hätte da auch jemanden, der würde uns was Besonderes zeigen. Aber er wollte nicht sagen, was. Klar, wandern ist immer gut. Und dann sind wir also da losgestiefelt und trafen dann einen Dörfler. Also man muss, das Dorf ist eigentlich gar kein Dorf, ist eher so ein Weiler mit ein paar Häusern. Chulpa. Und trafen dort den älteren Mann, Eusebio. Und der ging dann voraus und hatte in der Hand hatte der einen Schlüssel, so einen altertümlichen Schlüssel. Was will der mit dem Schlüssel? Genau. Durchs Gestrüpp ein bisschen gelaufen und standen dann am Fuße dieses Vulkans und wir standen vor einer Höhle. Davor war ein verschlossenes Tor. Dafür war der Schlüssel. So, aufbewahrt von diesem Eusebio, von dem Weiler Chulpa. Und der hat dann die Tür aufgemacht. Und wir gingen da rein. Und dann dauert natürlich so ein Augenblick, bis sich das Auge dran gewöhnt, dass es ja dunkel ist. Da hat er auch eine kleine Taschenlampe dabei. Und im Licht dieser Taschenlampe, also ich habe echt gedacht, das gibt's jetzt gar nicht, sitzt eine Mumie. Und das war nicht die einzige. In der Höhle sitzen so 4 Leute. Und zwar eine alte Frau mit ihrer Tochter und 2 Kindern, mumifiziert. Die sitzen da schon seit einigen hundert Jahren. Haben sie natürlich auch schon inzwischen, gab es wissenschaftliche Untersuchungen. Und dann hat man festgestellt, dass die ganze Familie offensichtlich ermordet worden ist. Und dann nach dem Totenkult der Aymara, was einmal der größte Teil der indigenen Bevölkerung von Bolivien ausmacht, dort bestattet wurde.
Das Besondere ist ja auch, was man nicht vergessen darf in dem Zusammenhang, dass im gesamten Inka-Reich und auch alle Kulturen, die nichts mit den Inka direkt zu tun hatten, es nicht unüblich war, die Mumien sitzend zu mumifizieren. Also was wir kennen aus Ägypten beispielsweise, dass man Mumien legt, oder sie in einer bestimmten Pose vor allem legt, die Arme beispielsweise verschränkt. Das ist da eben anders. Da werden die eben sitzend mumifiziert.
Genau, die saßen da aber so in der Hocke. Also ich sag mal so ganz normal. Die waren auch nicht weiter verpackt. Die hatten auch ihre Klamotten an von vor ein paar hundert Jahren. Und man hat natürlich auch Untersuchungen gemacht, DNA, und festgestellt, dass diese Mumien verwandt sind mit den jetzigen Bewohnern, die dort in dem Dorf wohnen, die Aymara. Und dann sagte Eusebio, ja, sagt er, wir gehören alle zusammen und Gegenwart und Vergangenheit, da schließt sich hier ein Kreis. Und ja, vor 50 Generationen ungefähr sind die hier bestattet worden. War natürlich eine spannende Nummer, weil man erwartet nicht, dass wenn man in eine Höhle geht, dass man dann auf vier Mumien stößt.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Also vor allem,
es gibt aber noch mehr. Passiert. Also es gibt noch mehr Höhlen. Wir haben noch ein paar gesehen dann im Laufe der Strecke übers Altiplano. Aber die waren leer. Und aber was wir auch noch gesehen haben, das war auch faszinierend. Riesige Lama-Herden, also schätzungsweise 1000 Tiere, die da auf den, wir würden hier sagen, Almen grasten. Und was auch zu sehen war, wo ich es gar nicht wusste genau, was das war, Felder, große Felder mit hohen Gräsern, und die Büschel oben waren in verschiedenen Farben, in Rot, in Violett und in Gelb und so im Wind. Das war natürlich ein unheimlich schönes Bild, die sich da so hin und her bewegten, und haben erstmal gefragt, was das überhaupt ist. Also wir befinden uns ja immerhin auf über 4000 Metern. Und dann sagten, ja, das ist Quinoa. So, dazu muss man wissen, also Bolivien war, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch heute Peru, aber Bolivien ist das größte Anbaugebiet für Quinoa. Und das Wichtige bei guter Quinoa ist, dass das mindestens über 4.000 bis 4.500 Metern wächst. Ja, heutzutage gibt es Hybriden, die werden auch schon tiefer angebaut, aber das richtig Gute mit den berühmten Nährstoffen, die das Superfood ausmachen, die müssen über 4.500 Meter angebaut werden.
Da haben wir auch in der Peru-Folge kurz drüber gesprochen, dass da viele von diesen, ja, was da seit Ewigkeiten angebaut wird, hier rüber geschwappt ist als sogenanntes Superfood.
Genau.
Quinoa eben eins davon.
So, und dann sind wir also weiter übers Altiplano gefahren, und die Landschaft, eigentlich eine weite Landschaft, aber überall Vulkane. Manche dampften, manche natürlich nicht, und dann auch in verschiedenen Mineralien, also richtig bunte Vulkane. Und da gibt's auch so Lagunen in verschiedenen Farben. Eine haben wir mal gesehen, die war in knallgrün, die nächste war rosa. Und an der höchsten Stelle, das war fast 5000 Meter, wo wir gelandet sind, da auch eine Lagune, da standen Flamingos drin. Pink Flamingos. Ist auch wieder so eine Sache, die man natürlich in der Höhe nicht erwartet.
Verorte ich im Kopf auch irgendwie nicht in Bolivien, witzigerweise.
Nee, tut man noch nicht. Wobei in Peru hatte ich auch schon mal welche gesehen auf der Höhe oben auf irgendeinem Pass.
Also in einem
See.
Oder?
Nö.
Das heißt, eigentlich ist dieser gesamte Weg
kam sehr viel Überraschung. Ja. Ach, die größte Überraschung. Das muss ich noch schnell erzählen. Mit einmal sahen wir von Ferne, wie gesagt, Hochland ist, man fährt durch so Hochtäler, und in der Ferne sind die Vulkane. Und wir sahen mit einmal von einem Berg, gab es eine Staubwolke. Und in dieser Staubwolke war irgendwas Rotes. Konnte man erkennen. War noch ganz weit weg. Und was ist das denn jetzt? Und dann verschwand diese Staubwolke wieder mitsamt dem, was immer in der Staubwolke sich befunden hat. Und wir fuhren dann diverse Kilometer weiter, und plötzlich auf dieser Schotterstraße, auf der wir die ganze Zeit fuhren, steht vor uns ein Bus, ein roter Bus. Und ihr glaubt nicht, was da dran stand. Rodeltours. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber das sind diese Touren, die waren, glaube ich, in der ganzen Welt angeboten, wo man auch drin lebt in dem Bus, so wie ein Bienenwaben. Ja, schläft man da drin. Und ja, ich meine, eigentlich ganz spannend. Und was trafen wir dann? Landsgenoten, würde mein holländischer Mann sagen. Also Landsleute. Mit denen haben wir dann kurz geschnackt. Und das Irre war, als wir dann da zusammen standen, kam noch ein Unimog dran. Und auch dort saßen zwei Deutsche drin, ein Pärchen aus Bayern. Also ne, so eine Begegnung im Altiplano auf fast 5000 Metern. Ja, oder vielleicht war es auch nur 4,5, aber egal. Jedenfalls absolut ungewöhnlich.
Von sitzenden Mumien zu bayerischen Touristen. Genau. Viele kuriose Begegnungen.
Genau. Und dann kam aber noch eine etwas unangenehme Begegnung, und zwar mit dem Wetter. So kurz bevor wir an die chilenische Grenze kamen, fing es mit einmal ganz fürchterlich an zu stürmen. Erst Regen und dann Schnee. Und und dann kamen wir an die Grenze. Das muss man sich vorstellen. Also da standen ein paar Häuschen rum und ein Schlachtbaum. Und mehr nicht. Und das war so schlechtes Wetter, dass wir eigentlich keinen Bock hatten, überhaupt auszusteigen, weil es natürlich auch mit einmal eisekalt war und wir in dem klimatisierten Bus eigentlich auch noch nicht dick bepackt waren. Und sagte unser Guide, ich mach das mal, vielleicht kriege ich das auch so hin. Und glücklicherweise war das den Grenzbeamten wohl auch zu ungemütlich, um rauszugehen und um seinen Wagen zu kontrollieren, ja. Dazu muss man natürlich auch wissen, aufgrund dieser Geschichte, dass Chile dem Bolivien ein Stück 400 Kilometer Küste vor über 100 Jahren weggenommen hat, sind sich diese Länder, ich kann jetzt nicht sagen, ob Spinnefeind, aber jedenfalls sind die sich nicht wohl gesonnen. Deswegen kann man sonst was an der Grenze erleben. Aber dadurch, dass das Wetter so schlecht war, kamen wir da wunderbar rüber. Und ganz kurz nur Pässe kontrolliert und ja, zack, waren wir wieder weg und sind dann nach Chile rüber. Und dort kommt man auf eine Teerstraße und diese Teerstraße, die geht schnurstracks nach unten in die Atacama-Wüste, 60 Kilometer. Das heißt, wir konnten von oben, weil dann wieder klare Sicht war in Chile, konnten wir schon die Atacama-Wüste sehen und eben dieses Dorf San Pedro de Atacama.
Also von eine Tour von La Paz quer durch Bolivien und endet dann eben mit dem Übergang nach Chile. Und auf dem Weg, muss man sagen, wirklich einiges Kurioses erlebt und gesehen. Genau.
Und über Chile erzähle ich dann später an einer anderen Folge nochmal. Genau. Weil das wurde natürlich auch in der Atacama wieder unheimlich spannend.
Das glaube ich. Ich hatte noch eine Frage, die fiel mir gerade ein, zu den Mumien, weil ich das noch sehr spannend finde. Hat man dir erzählt, wie die Umstände waren? Wie die umgebracht wurden, sage ich jetzt mal ganz platt.
Das weiß ich nicht. Also nur, dass die umgebracht wurden, wahrscheinlich erwürgt.
Ah, okay. Weil ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen von, dass 1995 wurde eben, also man findet ja immer mal wieder Mumien, immer sitzend dann in Peru und in Bolivien, dass man oft, wenn sie zum Beispiel Verletzungen an der Schläfe haben und dazu bestimmte Beigaben, dass man dann davon ausgeht, dass es Menschenopfer sind. Aber da gab es jetzt da keine
Hinweise. Nein, die müssen irgendwas gemacht haben, was der damaligen Bevölkerung des Dorfes oder so nicht gepasst hat. Ich kann es nicht sagen.
Und dann,
das wusste man auch nicht. Ein paar hundert Jahre her.
Ja, klar.
Und das schwer nachzuvollziehen.
Aber also eine fast schon gespenstische Begegnung eigentlich. Wirklich unglaublich kurios. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil geht man da in einen abgeschlossenen Raum und dann sitzen da...
Ja, eine richtige Höhle, ja. Der Mumien. Genau. Und die Fotos werdet ihr dann auf Instagram sehen können, weil wir natürlich Fotos da gemacht.
Unbedingt.
Um zu beweisen, dass ich hier nicht irgendwelche Märchen erzähle.
Seemannsgarn.
Seemannsgarn.
Genau. Ja, nee, großartig. Also wie gesagt, eine Tour von La Paz quer durch Bolivien, durch die Höhen und Tiefen dieser Gebirge und von Potosí in die Mine reingeschaut und dann noch in eine alte Mumienfamilie quasi denen in die Augen geblickt. Also eine sehr abenteuerliche und sehr kuriose Geschichte, die du hinter dir hast. Apropos kurios, du hast vorhin versprochen, dass noch eine Sache aufgelöst werden muss. Und genau, zwar, warum denn eigentlich Modern Talking jetzt im Auto? Das hat einen Hintergrund tatsächlich.
Das hat einen Hintergrund, der hat sich aber erst, ich glaube, das ist 2 Jahre später gewesen. Hier in Hamburg war ich auf einer Veranstaltung in der Bank, in dem Restaurant der Bank und stand dann draußen, Zigarette zu rauchen und traf dort auf einen Mann, ein Architekt, wie er dann erzählte, Carlos. Und Bolivianer. Und dann habe ich dem natürlich gleich ganz aufgeregt erzählt, dass ich in Bolivien gewesen bin und so weiter. Das fand er natürlich auch irre, weil er sagte, er hätte in Hamburg noch niemanden getroffen, der in Bolivien gewesen und auch schon gar nicht so lange und so viel erlebt hat. So, und dann habe ich ihm auch diese Geschichte erzählt von unserer Fahrt mit Modern Talking. Und hab gefragt, sag mal, fand das so ein bisschen komisch, dass wir da auf dem Altiplano oben nun gerade Musik von Modern Talking hören. Und dann hat er irgendwie an den Finger tierisch an zu lachen und sagte, ja, das hat Folgendes auf sich. In den 80er, 90er Jahren in Bolivien gab's an internationaler Musik nichts anderes. Also die einzige Gruppe, die dort immer wieder zu hören war, war Modern Talking. Warum das so war, wusste er auch nicht. Aber es war so. Deswegen kannte jeder Modern Talking und man kannte auch die Texte. Und die hatten, was sie nicht wussten, dass das eine deutsche Band war. Ah. Und zwar aus dem Grunde auch, die haben keine Videoclips sehen können.
Ja, das heißt, sie wussten auch nicht, wie die aussehen.
Sie wussten nicht, wie sie was aussehen. Die wussten nicht, dass sie von Deutschland kamen. Und ich fand das also Wirklich sehr kurios.
Wahrscheinlich blieben dadurch, wenn das, ich meine, wenn man bedenkt, wie, welche Größe die da wahrscheinlich hatten, blieben wahrscheinlich einigen Müttern erspart, dass die Kinder sich unbedingt diese Frisuren machen wollten, wenn man nicht wusste, wie die Jungs aussehen. Also ja. Da ist ein ziemlicher Kelch wahrscheinlich an den Bolivianern vorbeigegangen.
Wobei das, die mit ihren schönen, dicken, schwarzen Haaren, das hätte eigentlich gut gepasst.
Hätte war ganz gut gepasst, genau. Wobei ein Fukuhila in der Lage ist, auch die schönsten Haare der Welt wirklich, naja, in ad absurdum zu führen. Aber ich finde das wirklich schön, weil also für die Bolivianer tut es mir natürlich einfach auch ein bisschen leid, weil es hätte natürlich alles treffen können. Warum es dann ausgerechnet Modern Talking ist, ja, man wird es nicht heraus, wir finden es nicht heraus, aber es ist so ziemlich, also tatsächlich trotz Mumien und Silbermine eine der kuriosesten Sachen, muss ich sagen, dass man die Rettungsaktion bei Nacht aus der gesperrten Stadt Potosí raus und dann ausgerechnet ist die Musik, genau, für diesen dramatischen Film, genau, Modern Talking.
Sollte Dieter Bohlen das hören, würde ich mich freuen, wenn er sich mal meldet und das aufklärt. Und überhaupt, ob die das gewusst haben.
Zeit dürfte er jetzt haben.
Genau.
Ja, wunderbar. Also eine tolle kleine Auflösung noch zum Ende. Ja, vielen Dank für eine sehr bewegte Reise durch Bolivien. Wir haben dieses Mal ein bisschen das Essen vernachlässigt. Ich fand es nicht so schlimm, weil wir sind sehr tief eingetaucht in deine Reisen. Vielleicht beim nächsten Mal dann wieder. Aber vielen Dank für die Erzählung und wir hören uns beim nächsten Mal.
Okay, freue mich schon wieder auf das nächste.
Also, und tschüss. Bis bald. Ja, ja, ja.